Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Herzlich willkommen zu Tatort Tirol, dem Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Verena Langecker. Mein heutiger Gast ist Dr. Martina Eberherr. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Auch ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesem Podcast geht es, wie Sie wissen, nicht direkt um Tatorte in Tirol, sondern darum, wie sich Verbrechen auf jene Personen auswirken, die mit ihnen zu tun haben. Sie sind Richterin am Landesgericht Innsbruck und haben dementsprechend mit Verbrechen und vor allem mit dem Bestrafen von Verbrechern zu tun. Als erstes, wie soll ich Sie korrekt ansprechen? Im Gerichtssaal gibt es ja auch eine gewisse Etikett. Frau Richterin, Frau Rat, Frau Doktor?
Im Gerichtssaal wäre es Frau Rat. Außerhalb des Gerichtssaals ist es völlig in Ordnung, einfach Frau Eberherr.
Also Frau Eberherr, kurz zusammengefasst, ein Verbrechen wird aufgeklärt, der Täter die Täterin überführt und bestraft. Macht denn eine Strafe wirklich einen besseren Menschen aus dieser Person?
Da würde ich mit der Antwort aller Juristen beginnen, das kommt drauf an. Tatsächlich ist es so, bei Strafen, wir haben die Möglichkeit, Bewährungshilfe anzuordnen und Weisungen zu erteilen. Das sind Sachen, die durchaus positive Effekte erzielen können. Die Strafe an sich, also die Geldstrafe oder auch die Freiheitsstrafe, die vollzogen wird, also in unbedingter Form, würde ich jetzt sagen, ist eher ein Signal, hier ist ein Fehler passiert, hier ist was Falsches getan worden. Bessere Menschen macht es aus Verurteilten meines Erachtens einfach so natürlich nicht.
Sind die Strafen gerecht? Kann man das ganz kurz sagen? Oder gibt es Taten, wo Strafen unangemessen hoch oder niedrig sind?
Die Strafe, also Gerechtigkeit ist natürlich wieder ein großes Wort. Strecken wir uns immer nach der Decke. Ich finde, jeder Richter, vor allem Strafrichter, sollte sich da bemühen. Aber natürlich ist es so, wir haben bei Vergehen und Verbrechen unterschiedliche Strafrahmen, die am Tanzbereich feststecken, wo der Richter oder die Richterin sich bewegen kann. Und je nach Schulden- und Unrechtsgehalt und auch Umständen, die besondere Strafzumessungsgründe mildernd oder erschwerend sind, versucht man dann eine adäquate Reaktion auf strafbare Handlungen zu finden, die denjenigen, den man zu verurteilen hat, nicht vernichten, aber doch spürbar und auch nachvollziehbar zum Ausdruck bringen, dass da eine Handlung gesetzt wurde, die nicht in Ordnung war.
Für wen gibt es denn Alternativen zu Haft? Man redet ja auch oft von Resozialisierung ohne Haft oder so. Wer kann denn das bekommen?
Also grundsätzlich, die Strafgerichte verhängen natürlich nur dann Freiheitsstrafen, wenn es absolut nicht mehr anders geht. Also wir haben ja auch die Version, wir haben bedingte Nachsicht, wir haben die Geldstrafe. Also wir arbeiten ja sehr lang, solange es irgendwie anders geht, mit anderen Sanktionsformen als mit der unbedingten Freiheitsstrafe. Wenn die dann einmal verhängt wird, dann gibt es als Alternative die Fußfessel, also den elektronisch überwachten Hausarrest, was jetzt auch vielleicht einige in den Medien mitbekommen haben, die Ausweitung überlegt wird, weil aktuell ist bis zu vollziehendem Strafrest von 12 Monaten die Fußfessel möglich und Voraussetzung ist zum Beispiel Wohnsitz im Inland und Tagesstruktur, wie man so schön sagt, also sprich im Optimalfall hat jemand eine Arbeit. Also geregelten Tagesablauf und kann dann die Fußfessel bei der zuständigen Justizanstalt beantragen. Und damit wird die unbedingte Freiheitsstrafe in der Haft vermieden, wobei die Fußfessel auch eben eine Vollzugsform der Freiheitsstrafe ist.
Es gibt ja einen sehr großen Personalmangel in der Justiz und auch in der Justizwache vermute ich jetzt einfach einmal. Kann man so eine Fußfessel eigentlich auch aus Personalmangelgründen einsetzen? Und welche weiteren Auswirkungen hat denn dieser Personalmangel innerhalb der Gerichtsbarkeit?
Also grundsätzlich die Fußfessel, dieser elektronisch überwachte Hausarrest, der vermeidet ja die entsozialisierenden, also die negativen Folgen der Haft. Deswegen ist es einfach in meinen Augen uneingeschränkt wirklich was Gutes. Die Leute verlieren nicht ihre Arbeit, sie verlieren nicht ihre Wohnung und auch die Beziehung, die sozialen bleiben stabil. Das ist also wunderbar und es ist eine sehr spürbare Sanktion, nichtsdestotrotz. Jetzt, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann wird die Justizanstalt immer die Fußfessel bewilligen, also dass das im Hausarrest vollzogen werden kann. Das ist also jetzt keine Frage, haben wir gerade besonders hohen Personalmangel oder nicht, sondern wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann ist das zu bewilligen, außer das Gericht hat es ausgeschlossen. Grundsätzlich diese Bestrebungen, jetzt die Fußfessel auszuweiten, also auf 24 Monate zu erhöhen, sind natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass die Justizanstalten sehr voll sind, dass tatsächlich ein Personalmangel besteht, und zwar ein großer, also Nachwuchsprobleme auch. Und was den zweiten Teil der Frage betrifft, bei Gericht kann man sagen, es ist einfach zu viel Arbeit für zu wenig Köpfe. Mhm, so wirkt es sich aus. Also
es dauert dann lang. Mhm.
Genau, die Verfahrensdauer wird steigen und sie wird massiv steigen. Ich war letzte Woche bei der Richterinnenreise in Hamburg. Hamburg ist der Sitz von ganz vielen großen Medieninhabern, also Medienunternehmern. Und ganz Hamburg hat eine Pressekammer. Das sind drei Richter und die haben 600 anhängige Fälle. Also das zeigt die Dimension, wir sind in Österreich wirklich mit der Verfahrensdauer wunderbar aufgestellt, gerade die Strafjustiz. Und insbesondere in der Strafjustiz wäre es natürlich verheerend, wenn die Verfahren länger dauern, weil die spürbare Reaktion auf strafbare Handlung soll natürlich so rasch wie möglich stattfinden. Das kann man dann nicht mehr gewährleisten, wenn wir zu wenig Personal haben.
Mhm. Durch die Digitalisierung gibt es ja viele neue Verbrechen. Wie stellt sich denn die Justiz auf diesen Bereich ein? Man hört immer, dass in der Polizei, in der Exekutive gibt es jetzt Cyberabteilungen. Und wie geht die Justiz damit um?
Genau. Also die Staatsanwaltschaft gehört zu uns. Die haben die Cybercrime-Kompetenzstellen. Das ist natürlich, hat man während der Corona-Pandemie sehr gemerkt, also während der Lockdowns, die klassischen strafbaren Handlungen sind wirklich massiv zurückgegangen und dafür hat alles, was sich im digitalen Raum abspielt, sozusagen, ist geboostet aus dieser Pandemie hervorgekommen. Und das sind natürlich andere Ermittlungsansätze, andere Methoden, andere Dinge, die man wissen, die man beachten muss. Das ist natürlich was im Ermittlungsverfahren, was die Staatsanwaltschaft leitet, die größte Rolle spielt. Bei Gericht ist es so, das, was zu Gericht kommt, das ist ja kein ganz neues Phänomen, digitale Straftaten sozusagen, die sich im Internet anbahnen. Der klassische Betrug beim Onlinehandel ist ja trotzdem ein Betrug. Gell? Also das überfordert jetzt die Strafrichter und Richterinnen nicht.
Stichwort Hate Crime, also vorurteilsmotivierte Straftaten, die sind ja in Österreich im Vergleich zu 2023, zu 2022 um 20% gestiegen. Noch nicht vor allzu langer Zeit hat die Polizei so einen Hate Crime Ring, einen Pedo-Ring ausgehoben. Wie sieht es da eigentlich mit Verurteilungen aus?
Also der jetzt doch sehr aufsehenerregende Fall, diese Opfer, die unter Vorspielung falscher Tatsachen wirklich in die Falle gelockt wurden und dann gequält und gedemütigt wurden massiv, das ist was, kenne ich persönlich jetzt auch nur aus den Medien bislang. Also ich gehe davon aus, dass da zumindest, was jetzt Tirol betrifft, das noch im Stadium des Ermittlungsverfahrens ist, noch nicht mit der Anklage, das Hauptverfahren bei Gericht. Also ich persönlich hatte von diesen sehr aufsehenerregenden Fällen jetzt noch keinen auf meinem Schreibtisch, muss aber sagen, dieser Bereich der Hate Crime, also Hate Crime ist ein relativ neuer Begriff für etwas, was es immer schon gab oder was es immer leider auch geben wird, diese Begehung von Straftaten aus wirklich verwerflichen, fremdenfeindlichen, rassistischen, vorurteilsgeprägten Motiven heraus. Das ist jetzt was, wo die Justiz sich verstärkt bemüht, es auch zu erfassen, dass wir da bessere Statistiken, bessere Zahlen kriegen. Also ich weiß es eben von der Polizei, ich weiß es auch von der Staatsanwaltschaft. Bei Gericht, jetzt aufgrund meiner Sonderzuständigkeit Medieninhaltsdelikte, ist es natürlich so, dass ich sehr viele Hate Crimes bearbeite, weil die klassischen Delikte dieser Art sind bis jetzt zumindest, also bis zu dieser Gruppe, die dann vorgeschützt haben, vermeintlich pädophile Menschen zu verfolgen, also völlig, ja, ist die Verhetzung und auch die Beleidigung, oder? Aus Gründen, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, wenn jemand eine andere Religionszugehörigkeit hat oder Weltanschauung hat, diese verwerflichen Motive, die sehr oft auch zu Äußerungen führen, eben im Netz.
Mhm. Gerade bei Opfern dieser Delikte ist ja sehr viel Scham im Spiel. Also macht es einen Sinn, wenn man Opfer eines Hate Crimes wird, tatsächlich zur Polizei zu gehen? Passiert dann wirklich was?
Auf jeden Fall. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig und ich finde, ein großer Satz, aber er wurde ja neulich geäußert und manche wissen vielleicht auch, wer ihn gesagt hat, aber die Scham sollte da schon die Seite wechseln. Die Täter, die solche Verbrechen und Vergehen begehen, die entlarven sich ja selbst, also die sagen mehr über sich selbst aus als über das Opfer. Wenn Opfer sich da schämen, würde ich schon raten, einmal durchatmen und überlegen, wofür schäme ich mich. Also wenn Menschen in die Verlegenheit kommen, sich für ihre eigene sexuelle Orientierung zu schämen oder für ihre Hautfarbe oder Weltanschauung, dann ist es die völlig falsche Richtung. Es sollten schon die Täter sein, die sich zu schämen haben und der Gang zur Polizei ist nicht immer angenehm. Es ist auch nicht jede Reaktion von Beamten vielleicht in erster Linie angenehm. Ich halte es für wichtig, dass diese Sachen angezeigt werden und wir das Dunkelfeld ein bisschen aufhellen.
Gerade in der aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Lage hat man ja wirklich oft das Gefühl, es gibt eine Art Täter-Opfer-Umkehr.
Ja.
Also Sie würden einfach raten, durchzuatmen und seinen eigenen Kompass zu vertrauen?
Unbedingt. Natürlich, auch da wieder, Juristenantwort, kommt es darauf an, wenn ich selbst in einer Phase bin, in der es mir nicht gut geht, wo ich nicht stabil bin. Es ist schon klar, natürlich, ich werde aussagen müssen. Also mit dem Verfahren sind dann auch Belastungen verbunden, gerade Sachen, die ja sehr verletzen, die sehr treffen. Da bietet aber auch das Verfahren, vor allem vielleicht auch mit Opferschutzeinrichtungen, gell? Weißer Ring oder psychosoziale juristische Prozessbegleitung sieht die Strafprozessordnung vor. Also wir versuchen schon, da hat sich in den letzten Jahren viel getan, gerade vulnerable Gruppen und Leute, die geschädigt wurden in ihren Rechten, Opfer ist ja für manche vielleicht jetzt nicht der optimale Begriff, gell? Aber für Geschädigte Unterstützung zu bieten. Wir versuchen auch, die Retraumatisierung im Verfahren zu verhindern, was überwiegend, würde ich schon sagen, gelingt.
Mhm. Wie hoch sind denn die Strafen, beziehungsweise gibt es da schon Verurteilungen? Gibt es da abschreckende Wirkung für sogenannte Internet-Trolle oder so?
Ja, also die Strafen, das kommt natürlich darauf an, welches Delikt verwirklicht wurde, gell? Ich persönlich, also wir können kurz zurückkehren zur Eingangsfrage, ob die Strafe denn eine Besserung im Verhalten zumindest erzielt, bessere Menschen, besseres Verhalten zumindest ist ja das Ziel. Das ist zum Beispiel sehr gut erreichbar, meiner Erfahrung nach, mit was keine Strafe mit einer Verurteilung ist, sondern der guten Zusammenarbeit mit dem Verein Neustart geschuldet, die das Programm Dialog statt Hass anbieten, wo wir sehr schöne Erfolge erzielen. Dass Leute, die dann vielleicht sonst, wenn ich sie einfach bestrafe, das Gefühl haben, man darf ja gar nichts mehr sagen, was einfach ein Blödsinn ist, gell? Die dort zum Beispiel die Grenze zwischen Meinungsäußerung, die natürlich frei ist und grundrechtlich geschützt ist, und Verhetzung einfach zu verstehen, wo beginnt, wo gehe ich um mit sachlicher Kritik, was ist dann schon abwertende Verhetzung, aufstacheln zu Hass oder auffordern zu Gewalt, das sind verschiedene Dinge. Ja, das kann man dort eher thematisieren und den Leuten näher bringen, als jetzt einfach mit einer Geldstrafe. Aber natürlich kommt es darauf an, wenn jemand aus einem Vorurteilsmotiv heraus, einfach weil er homophob ist, jemanden absichtlich schwer am Körper verletzt, da haben wir schon einen ganz, ganz anderen Strafrahmen. Da haben wir dann 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe als Strafrahmen. Wenn das Beleidigung ist, also ein Ehrendelikt, auch wenn es öffentlich begangen wird, dann wird das eher die Geldstrafe werden.
Mhm. Haben Sie selbst einen Social-Media-Account?
Ich habe aufgrund meiner Sonderzuständigkeit eher Fake-Accounts, dass ich schauen kann, ist veröffentlicht worden, wenn ich eine Veröffentlichung auftrage oder dergleichen. Als Richterin und vielleicht auch gerade als Strafrichterin bin ich eher bemüht, mich, also mein Privatleben aus dem Internet komplett rauszuhalten.
Warum wollten Sie Juristin werden? Haben Sie ein besonders ausgeprägtes Rechtsempfinden?
Ausgeprägtes Rechtsempfinden mit Sicherheit. Die Entscheidung, dann Jus zu studieren, ich habe länger gerungen. Ich wollte gern was mit Sprache machen. Aber die Entscheidung, dann Jus zu studieren, ist tatsächlich gefallen, weil ich in der Rechtsanwaltskanzlei meines Schwiegervaters einen Sommer lang ein bisschen aushelfen durfte und festgestellt habe, wie die Kenntnis vom Paragraphen, Gesetzeskenntnis, tatsächlich wichtig sein kann, Menschen zu helfen. Und das ist was, das hat mich fasziniert, das zu sehen. Und ich habe auch gemerkt, dass was ich ursprünglich machen wollte, also Schriftstellerei und viel mit Menschen sozusagen, das lässt sich mit meinem jetzigen Beruf wunderbar vereinen.
Sie sind eine Strafrichterin, das heißt, Sie helfen nicht nur Menschen, oder zumindest man muss das da schon sehr philosophisch sehen, weil vielleicht ja manche Täter auch ein bisschen beleidigt sind, wenn sie verurteilt werden. Vergessen Sie im Privatleben die Paragraphen oder rattert es permanent durch?
Die Paragraphen auf jeden Fall. Gell? Die Paragraphen vergisst man leicht. Das ist nicht das Problem. Es sind natürlich Fälle, die einen weiter beschäftigen oder menschliche Schicksale. Das ist schon was, wobei ich zum Glück nicht im Nachhinein mit Entscheidungen hadere. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um diesen Beruf überhaupt länger ausüben zu können, dass man die Entscheidung sich vorher gut vorbereitet und gut überlegt, weil hinterher hadern wäre fatal.
Wenn Sie jetzt in einem Laden Zeugin eines Diebstahls werden würden, würden Sie wegschauen oder eingreifen?
Ich glaube eben, das Wegschauen, das ist generell nicht meine Stärke, also weder beruflich noch privat. Ich würde eingreifen, ich würde es allerdings, glaube ich, so machen, dass es möglichst, also ich würde sagen, leg's wieder hin. Also ich würde jetzt schauen, ob es ohne Polizei, ohne Behörden geht und dem versuchten Täter die Möglichkeit geben, den strafbefreienden Rücktritt vom Versuch anzutreten.
Also sind Sie nicht verpflichtet, quasi in Delikte einzugreifen? Oder wenn man jetzt draufkommen würde, dass Sie zu jemandem gesagt haben, leg's wieder hin, sind Sie dann quasi nicht strafbar?
Na, um Himmels Willen. Nein, das wäre ja noch schöner.
So Mittäterschaft oder sowas?
Nein, ich versuche ihn ja zum Rücktritt zu bewegen. Also das ist vorgesehener Strafbefreiungsgrund. Rücktritt vom Versuch, wenn er halbwegs, ich laienhaft formuliert jetzt kurz gesagt, wenn er halbwegs freiwillig passiert, das heißt, das ist ja was Verdienstvolles, was ich da mache, da mache ich mich nicht strafbar. Strafbar würde ich mich machen, wenn ich ihm helfe, die Beute abzutransportieren oder den Ladendetektiv ablenke oder so, einen Beitrag leiste. Das wäre ungünstig. Verpflichtet im Privaten bin ich nicht. Im Verhandlungssaal, wenn bei mir im Saal eine strafbare Handlung gesetzt wird, beispielsweise falsche Zeugenaussage ist das, was am häufigsten vorkommt, dann bin ich verpflichtet, an Anfangsverdacht natürlich der Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, aber im Privaten nein.
Wie merken Sie falsche Zeugenaussage im Gerichtssaal? Wie bemerkt man das?
Ja, wir haben ja nach wie vor keine Möglichkeit, auf objektive Art und Weise festzustellen, da lügt jemand. Ja, diese Möglichkeit gibt es nicht. Vielleicht wird sie in Zukunft geben, aber im Moment sind wir noch darauf angewiesen, einerseits natürlich die anderen Beweisergebnisse, also manchmal ist es halt, gell, wenn ich ein Video habe, ist der Optimalfall und auch der platteste Fall. Ich habe ein Video von der Tatbegehung und der Zeuge erzählt vollkommen was anderes, was aber auch noch nicht bedeutet, dass er vorsätzlich lügt. Ja, vielleicht hat er es einfach anders wahrgenommen, vielleicht ist er nervös. Aber natürlich hat man als Richter dann einen Eindruck, wenn man die Leute vernimmt, und die Konstellation sagt dann auch schon manchmal was aus.
Okay, also Bauchgefühl ist auch wichtig.
Mit Konstellation war jetzt gemeint, der mich versucht hinters Licht zu führen, freundlich gesagt, ist zum Beispiel ein naher Freund des Angeklagten oder ein naher Freund des mutmaßlichen Opfers. Die Konstellation gibt es ja auch.
Also das hat cui bono, den man irgendwie sich überlegt, wenn man einen Krimi liest und sich denkt, okay, wer hat jetzt am ersten etwas von dieser Tat?
Richtig, ja. Der Traumzeuge ist natürlich der absolut unbeteiligte, mit niemandem verbandelte, in keinem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis stehende Fremde. Das ist der Traumzeuge. Und man muss schon dazu sagen, dass alle Richter und Richterinnen sich dessen bewusst sein müssen, dass Zeugen die unzuverlässigsten Beweismittel sind, weil unser Gehirn, unsere Wahrnehmung, ja, schwierig.
Was macht besonders Spaß in Ihrem Beruf und was überhaupt nicht?
Besonders Spaß, das Verhandeln. Das ist was, was ich tatsächlich, also ich verhandle wahnsinnig gern. Das wird daran liegen, dass es sehr lebendig ist. Wobei Strafverhandlungen im Vergleich jetzt mit Zivilverhandlungen am Bezirksgericht ja sehr gesittet vonstatten gehen, zumindest meistens. Das pralle Leben ist ja eher am Bezirksgericht zu finden. Aber trotzdem, das Verhandeln ist was, was spannend ist, also der Kontakt mit Menschen. Was nicht Spaß macht in meinem Beruf, das sind natürlich manche Entscheidungen, die zu treffen sind, weil es das Gesetz so vorsieht. Also natürlich ist es so, auch Richter, Richterinnen haben eine Privatmeinung zu bestimmten Tatbeständen. Und das ist jetzt nicht himmelschreiendes Unrecht, aber gewisse Tatbestände, da erwischt man regelmäßig oder oft zumindest die falschen. Das ist was, das ist unbefriedigend.
Wenn Sie nicht Richterin geworden wären, wären Sie Schriftstellerin geworden, das haben Sie uns eh schon erzählt, oder sonst noch etwas?
Vermutlich hätte ich es versucht, ob es geklappt hätte. Das war eine Frage des Talents dann. Ja, also mit Sprache, ja, Autorin oder damals auch überlegt, hätte ich mir tatsächlich Biologie. Also ja, ich mag Lebewesen.
Also Biologielehrerin oder eher Tierpflegerin?
Ja, eher in der Forschung vielleicht. Also gerade Tiefsee, Meeresbiologie, aber Tiefsee finde ich unglaublich spannend, weil ich glaube eben, wir wissen einfach noch sehr viel über unseren Planeten nicht. Das fasziniert mich auch nach wie vor, was die Forschung tagtäglich erbringt. Oder jetzt die neuen Nutzungsmethoden von KI, den Wahlgesang entschlüsseln und draufkommen, wie nuanciert tatsächlich Wale sich miteinander unterhalten, das finde ich sehr spannend.
Also Sie stehen der KI positiv gegenüber?
Grundsätzlich, da müsste ich jetzt eine Stunde reden.
Ganz kurz.
Das Riesenproblem ist die Blackbox. Wir wissen einfach nicht, wie der Algorithmus die Entscheidungen trifft. Und ich halte das gerade in unserem, wenn ich jetzt zum juristischen Bereich, Unterstützungsprogramm gerne, gell, bei der Recherche oder bei Massenverfahren, das sozusagen die Deutschen haben das schon, die Fluggastnummer bei den Fluggastrechte, Entschädigungsverfahren ausgeworfen wird, das passt ja alles als Unterstützung, aber nicht als Entscheidung. Mhm. Das muss der Mensch. Mhm.
Schönes Schlusswort, der Mensch. Frau Eberherr, danke für das Gespräch. Das war der Tatort Tirol Podcast. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.